Wir brauchen diese Menschen mit wissenschaftlichem Know-how, und dem möchte ich mich absolut anschließen, für die direkte Pflegepraxis. Wir brauchen sie für die komplexen Pflegesituationen, für Fragestellungen wie Harnkontinenzförderung, für die Mobilitätsförderung, für das Ernährungsmanagement.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pflegegestalten, dem Podcast für die professionelle Altenhilfe. Mein Name ist Friederike Schild und ich bin Redakteurin für die Zeitschriften Altenheim und CareKonkret. Einmal im Monat präsentieren wir Ihnen hier interessante Gesprächspartner und Themen aus der Altenpflege, die die Branche in Bewegung bringen. Und auch heute habe ich mir wieder zwei interessante Gesprächspartnerinnen eingeladen und möchte mit Ihnen heute über das Thema Akademisierung der Pflege reden. Denn im Vergleich zu anderen Ländern wie USA, Großbritannien oder auch die Niederlande ist der Anteil akademisierter Pflegekräfte, vor allem in der Altenpflege, ja hierzulande noch verschwindend gering. 2020 betrug die Akademisierungsquote gerade erst einmal 1,7% in berufsqualifizierenden Pflegestudiengängen und sogar nur 0,78% in den sogenannten primärqualifizierenden Studiengängen. Dabei empfiehlt beispielsweise der Wirtschaftsrat eine Quote von 10-20%. Warum ist das so und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt in Deutschland, ein Pflegestudium aufzunehmen und wie können akademisierte Kräfte in der Pflege eingesetzt werden? Mit diesen und vielen weiteren Fragen wollen wir uns heute in dieser Folge beschäftigen. Dazu begrüße ich jetzt erstmal meine beiden Gesprächspartnerinnen. Das ist zum einen Sandra Bentsch. Sie ist Professorin für Pflegepraxis und Pflegedidaktik an der Katholischen Hochschule Mainz. Hallo, Frau Bentsch.
Hallo, guten Tag, Frau Schild.
Und zum anderen Nagam Yaba. Sie ist Pflegedienstleitung bei der Bruderhausdiakonie in Reutlingen und Studentin des Bachelorstudiengangs für angewandte Pflegewissenschaft der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Ich hoffe, das war richtig, Frau Jaber. Hallo.
Genau, ganz genau. Hallo.
Ja, super. Sie sind ja auch, so wie ich gehört habe, im Grunde so gut wie durch damit, ne?
Genau.
Sehr schön. Ja, dann herzlich willkommen nochmal an Sie beide. Und ich starte zunächst einmal mit Ihnen, Frau Bentsch, und würde Ihnen gerne erstmal unsere obligatorische Einstiegsfrage stellen, wenn es einmal der Fall sein sollte, dass Sie selbst gepflegt werden müssen. Wie stellen Sie sich das vor? Wie möchten Sie einmal gepflegt werden?
Ich möchte vor allen Dingen als Mensch gesehen werden. Ich möchte gern, dass erkannt wird, was sind meine Bedürfnisse? Was ist mir wichtig als Mensch? Was sind meine Werte? Und dass ich als Mensch gesehen werde und in dieser Form in meine Pflege auch aktiv eingebunden werde.
Dann bleiben wir gleich mal bei Ihnen, Frau Bentsch, und starten mit Ihnen. Vielleicht können Sie einfach mal ganz kurz ein, zwei Dinge zu Ihrer Person sagen, sich ganz kurz vorstellen, zu Ihrem Werdegang und auch zu Ihrer Tätigkeit in Mainz und vor allen Dingen auch, was man dort überhaupt studieren kann.
Ja, mein Name ist Sandra Bentsch. Sie haben mich bereits hervorragend vorgestellt mit meiner Funktion in Mainz an der Katholischen Hochschule. Ich bin primär Pflegewissenschaftlerin und Pflegepädagogin und beschäftige mich mit ganz unterschiedlichen Themen über alle Pflegefelder hinweg. Das heißt über die ambulante und stationäre Akut- und Langzeitpflege. Und ein besonderes Interesse habe ich an der stationären Langzeitpflege. Wie Sie wissen, ist Mainz die Hauptstadt des Bundeslandes Rheinland-Pfalz und wir haben seit knapp 8 Jahren eine Selbstverwaltung für die Pflege in Mainz. Und in dieser sehe ich die stationäre Langzeitpflege und auch die ambulante Langzeitpflege zunächst marginal besetzt. Daher setze ich mich stark für die Professionalisierung und insbesondere Akademisierung der stationären Langzeitpflege ein, auch wenn ich selber aus diesem Feld nicht komme. Ich komme aus der stationären Akutpflege. Das heißt, ich habe in den 90er Jahren die Ausbildung zur Krankenschwester absolviert, habe dann gleichzeitig danach Pflegepädagogik studiert und danach einen Master of Nursing in Pflegewissenschaften darauf gesetzt und wurde promoviert zu den ersten beiden Modulen des neuen Begutachtungsassessments zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit nach dem SGB 11.
Und was kann man denn genau an der Katholischen Hochschule Mainz studieren im Hinblick auf die Pflege?
Wir starten jedes Sommersemester mit 160, 165 Studierenden über die drei Berufe Pflege, Logopädie und Physiotherapie hinweg. Gleichzeitig sind 80% dieser Studierenden BeginnerInnen im Bereich Bachelor of Science, Gesundheit und Pflege. Dieser wird bisher ausbildungsintegriert dual angeboten. Und hier ist mein Bestreben, auch Quereinsteigende aus den Pflegefeldern zu gewinnen. Und es ist primär ein pflegewissenschaftlicher Bachelor. Darauf aufbauend können drei Masterstudiengänge absolviert werden im Bereich Pädagogik in Gesundheit und Pflege, Management in Gesundheit und Pflege und Forschung und Praxis, vertieft in dem Bereich der psychiatrischen Pflegepraxis. Und hier haben wir in der Regel 15 Studierende aus dem Bereich Pflege pro Masterstudiengang, das heißt circa 45 Personen pro Kohorte, die im Sommersemester beginnen und hier eben ihre Masterstudiengänge absolvieren.
Wie hoch ist denn das Interesse an den Studiengängen?
Das Interesse ist sehr, sehr hoch. Wenn ich mit KollegInnen bundesweit im Kontakt bin und ich erzähle oder berichte darüber, dass wir zum Beispiel im Jahr 2022 mit 96 Pflegestudierenden im ersten Semester angefangen haben und gleichzeitig, wenn es doch AbbrecherInnen gibt, die Folgesemester auffüllen oder substituieren mit circa 25, maximal 25 Quereinsteigenden, dann ist das Interesse und die Augen meiner KollegInnen groß. Wir haben eine sehr gute Reputation in Mainz dadurch, dass meine VorgängerInnen, insbesondere Frauen, sind das gewesen, wie zum Beispiel Edith Kellenhauser, aber auch Susanne Schilvier-Popp, Renate Stemmer, hier eine hohe Reputation an die Katholische Hochschule Mainz geholt haben und darüber eben auch die Pflegestudiengänge über das Bundesland Rheinland-Pfalz hinaus sehr bekannt sind.
Okay, das heißt also, Sie stellen das jetzt dort nicht unbedingt fest, dass es kein Interesse gibt am Pflegestudium?
Das stelle ich in keiner Weise fest. Wir werden Entwicklungen dahingehend, Veränderungen erfahren, wenn zum 1. Januar 2024 das Pflegestudium-Stärkungsgesetz in Kraft tritt, weil ja darüber neue Möglichkeiten eröffnet werden nach Teil 3 des Pflegeberufegesetzes, Pflege primär qualifizierend zu studieren beziehungsweise sich dazu ausbilden zu lassen. Diesen Veränderungen nicht nur dürfen, sondern müssen wir uns in Mainz auch stellen. Ich sehe das als große Chance.
Okay. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht so wichtig, dass es mehr akademisierte Kräfte in der Pflege gibt, die also auch wirklich in den Einrichtungen arbeiten?
Wir wissen aus verschiedenen Studien, allen voran die R&Forecast-Studie, die ja über 12 europäische Staaten hinweg gelaufen ist, dass die Anzahl der Menschen mit einem Bachelorgrad in der Pflege, in der direkten Pflegeversorgung und die Anzahl der Menschen mit Pflegebedarf oder fürs Krankenhaus wären das die PatientInnen, deren Verhältnis zu einer Nurse, also zu einer Pflegefachfrau, Pflegefachmann, das korreliert signifikant mit der Mortalitätsrate in einer Einrichtung. Man spricht von der 30-Tages-Mortalitätsrate. Das ist ein statistischer Wert. Und kurzum bedeutet das, je eher Menschen einen Bachelorgrad haben und je schmaler das Verhältnis, die Ratio einer Nurse zu einer Anzahl von PatientInnen ist, zum Beispiel in den USA von 1:4. Umso niedriger ist die Mortalitätsrate. Ich sage es ganz einfach, je niedriger der Qualitätsgrad einer Person und je mehr Menschen auf eine Pflegefachfrau, Pflegefachmann kommen, umso eher sterben Menschen. Das ist der Worst Case. Zuvor passieren bereits eine Reihe an massiven Pflegefehlern wie die Entstehung von Dekubitalgeschwüren, Harnwegsinfektionen, Stürze und so weiter und so fort, die sogenannten ernstzunehmenden, unerwünschten Ereignisse, die es zu vermeiden gilt.
Okay. Bevor wir jetzt weiter uns mit dem Thema widmen und auch mal darauf eingehen, was genau die Pflegekräfte tun und die Akademisierten und wo sie auch eingesetzt werden können, würde ich gerne meine zweite Gesprächspartnerin auch noch mal ins Spiel bringen, Frau Jaber. Sie sind Pflegedienstleitung bei der Bruderhausdiakonie in Reutlingen und Studentin des Bachelorstudiengangs für angewandte Pflegewissenschaft der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Sie sind außerdem auch erst vor 17 Jahren aus dem Libanon nach Deutschland gezogen, also haben schon ziemlich viel erlebt und sind sehr aktiv, würde ich sagen. Was war denn Ihre Motivation, nicht einfach nur eine normale Ausbildung in der Pflege zu machen, sondern auch noch zu studieren?
Also ich würde das jetzt, will ich das nicht so einfach sagen, das war mein Traumjob, sondern das war ehrlich zu sagen Zufall, und das war ein, im Vordergrund war meine Familie. Also ich meine, ich habe mein Leben von hinten angefangen. Ich habe Mutter von 5 Kindern. Und ich war neue hier in Deutschland und ich musste irgendwie, also ich bin ein Typ, der gar nichts sich vorstellen kann, dass es nichts um den Tag ist voll zu planen, sondern von A bis Z, obwohl das ist nur Kinder. Ich fand, dass Kinder alleine war irgendwie nicht nur befriedigend für mich, wollte ich was zusätzlich. Und dann dachte ich mir, okay, welche Ausbildung könnte ich mir vorstellen, da ich im Libanon auch Biochemie studiert habe. Das leider wurde nicht anerkannt, aber wollte ich auch irgendwie in diese Richtung, medizinische Richtung gehen. Und trotzdem wollte ich, dass es irgendwie meine Familie nicht darunter leiden, dass ich irgendwie jetzt beruflich will ich irgendwie erreichen. Und Zufall kam ich in der Pflege, habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich Work-Life-Balance, obwohl viele sehen das nicht, aber für mich sehe ich das. Also ich sehe die Pflege ganz anders. Ich könnte das selber halt auswählen, wie viele Prozente. Ich könnte selber auch sagen, welche Tage möchte ich früh oder spät, damit alles, die Termine für die Kinder alles stimmen und ganze Familie alles, die normale Alltag normal läuft. Und kam ich in der Pflege, bedanke halt den Bruderhausdiakonie und meine ehemalige Chefin, die ist jetzt gerade die Leiterin von Diakonisches Werk in Baden-Württemberg. Sie war einmal meine ehemalige Chefin und dann hat sie das Potenzial hat bei mir gesehen und gefordert, war ich als Praktikantin und dann schnell gerutscht in den Ausbildung und nach der Ausbildung gleich hat sie mich motiviert zum Weiterbildung als Fachwirtin in Gesundheits- und Sozialwesen, das habe ich auch abgeschlossen und anschließend hat sie gemeint, okay, du hast jetzt den Management-Teil abgeschlossen, wie sieht aus, dass du ein bisschen vertieft in der Wissenschaft, weil das war auch bei mir halt wieso immer die Frage, also wieso machen wir das, wieso wurde das geändert, warum diese Maßnahme ist nicht mehr aktuell, warum jetzt zum Beispiel der Arzt besteht da drauf, also ich wollte das jetzt gleich in Augenhöhe mit dem Ärzte auch besprechen und meine Mitarbeiter irgendwie denen zu stärken und sagen, doch, du kannst schon mit dem Arzt hier ein bisschen schon diskutieren, aber du musst dieses Wissen haben und nicht einfach, weil ich sehe das so und wir haben das seit 100 Jahren gemacht, sondern weil es gibt Fakten hier, warum machen wir das oder wieso sehen wir das so. Und dann habe ich an den DHBW angemeldet und dann angewandte Pflegewissenschaft, was ist eigentlich, muss ich auch denen bedanken, weil die machen alles Mögliche auch, muss ich echt sagen, die Dualhochschulen. Ich kann nur von der DHBW das erzählen, die ganze Professorin, die Studienleiterin, egal was, ist es alles möglich. Pause, keine kurze Pause, lange Pause, also Familienprobleme oder sowas, die sind auch nicht nur vor Studiengänge zu stellen, sondern auch die Unterstützung auch, ob das irgendwie möglich ist, die Studenten zu absolvieren. Und dann anschließend, also als ich angefangen habe, habe ich die Position hier bekommen als Pflegedienstleitung für die ambulante Dienste. Ursprünglich komme ich von der stationären Pflege, also meine Ausbildung war in der stationären Altenpflege und dann habe ich hier gewechselt.
für Sie, also sagen Sie ja selber, ist dann schon der Stellenwert sehr hoch, auch von akademisierten Kräften. Gibt es in der Bruderhausdiakonie viele, die studiert haben?
Also wie, das ist was, als wir aus dem Gespräch mit Ihnen gehabt haben, unser Problem oder jetzt in der Praxis ist, welche Stelle muss ich die Leute denen anbieten? Also leider ist es immer so gesehen, wenn jemand als mit dem Studiengang, dann denken die, okay, dann ist Leitungsposition. Und das ist entsprechend nicht, ich finde, in meiner Sicht, Wissenschaftler gehören nicht in den Leitungspositionen, obwohl die Kompetenzen dafür haben. Aber trotzdem, die müssen mehr angebunden werden an der Praxis. Ich muss von ihres Wissen, was die jetzt bis jetzt etabliert haben, von denen profitieren in Praxis, dass das zugute kommt zu den Angehörigen, zu den pflegebedürftigen Menschen und nicht nur, dass die sind kompetent, halt ein gutes Team zu führen und hier irgendwie wirtschaftlich gut unterwegs sind. Und das ist halt, glaube ich, das Problem, dass es ist noch nicht so fest in unserer Gesellschaft, also beziehungsweise in der Pflege, dass es akademisierte Pflegekräfte sind nicht für die Leitung, das ist nicht wie Management, sondern die müssen eine Stelle für denen angeschafft werden, dass die verbunden werden bleiben auch an den Praxen.
Also das ist auch eines der Hauptprobleme einfach, dass es wirklich die Stellen nicht gibt und dass das so nicht vorgesehen ist im System. Frau Bentsch, würden Sie da zustimmen, dass das auch so vielleicht einer der Hauptgründe ist dafür, dass nicht so viele Pflegekräfte einen akademisierten Hintergrund haben?
Wir haben in Deutschland etwas vergessen, insbesondere in Westdeutschland in den 90er Jahren, und zwar die direkte Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf als Studiengänge an den damaligen Fachhochschulen beziehungsweise sowieso an den Universitäten in Westdeutschland zu etablieren. In der ehemaligen DDR gab es vor den 90er Jahren den direkten Studiengang der Abschluss Diplom Krankenschwester. Das heißt, hier gab es einen akademischen universitären Abschluss für die direkte Pflegepraxis. Den gab es dann nach der Wiedervereinigung nicht mehr. Und so war es insbesondere in den 90er Jahren und auch in den ersten 10 Jahren nach dem Millennium so gewesen, dass wir ganz stark die Richtung Pflegemanagement und Pflegepädagogik fokussiert und anvisiert haben. Und wir haben die direkte Versorgung von Menschen mit Pflegebedürftigkeit oder Pflegebedarf in der Akademisierung ignoriert beziehungsweise gar nicht etabliert. Und das ist das, was Frau Jaber jetzt gerade unterstreicht. Wir brauchen diese Menschen mit wissenschaftlichem Know-how, und dem möchte ich mich absolut anschließen, für die direkte Pflegepraxis. Wir brauchen sie für die komplexen Pflegesituationen, für Fragestellungen wie Harnkontinenzförderung, für die Mobilitätsförderung, für das Ernährungsmanagement oder auch für hochkomplexe, spezielle Versorgungen von Menschen, die zum Beispiel eine Polypharmazie haben, die bereits eine bestimmte sehr komplexe, multimorbide Krankengeschichte mitbringen. Da brauchen wir ebenfalls spezialisierte Pflegefachpersonen mit wissenschaftlichem Know-how, die sich eben unter diesem komplexen Konstrukt APN, Advanced Practice Nursing, ja sozusagen subsumieren. Und das braucht es dringend, dass das in Deutschland ausgebaut wird. Also ich schließe mich kurzum allem, was Frau Jaber gesagt hat, direkt an und möchte auch hier bereits den Hörerinnen und Hörern mitteilen, Akademisierung der Pflege heißt Akademisierung für die direkte Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf.
Und wie würden Sie sich das vorstellen in einem optimalen Modell? Also die Körperpflege, alle diese Hilfstätigkeiten, Toilettengänge und so weiter. Wer macht das dann? Also machen das auch die Akademisierten dann mit oder wird das dann aufgeteilt?
Wir nehmen aus Ihrer Frage, Frau Schild, die Thematik Körperpflege heraus und ich möchte Ihnen ausdrücklich widersprechen. Körperpflege ist keine Hilfstätigkeit. Es gibt einen Artikel eines Kollegen von mir, Heiner Friesacher ist sein Name. Dieser Artikel ist im Netz auch frei verfügbar. Und dieser Artikel spricht über die Würde und den Wert der Körperpflege. Und dass Körperpflege eine sehr hohe, komplexe und anspruchsvolle Handlung einer Pflegefachperson ist, denn ich gehe jeden Tag in die Situation individuell hinein, denn Körperpflege ist nicht reines Waschen, sondern es bedeutet Ansprache, Kommunikation, Beratung. Es geht darum, Prophylaxen durchzuführen, die Haut zu beobachten. Deswegen auch hier lege ich den Hörerinnen und Hörern eine ganz wichtige neue Publikation, die erst vor wenigen Wochen erschienen ist, ans Herz. Und das ist der neue Expertenstandard in der Pflege des DNQP, des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung. Und da geht es um Hautintegrität. Und die Arbeitsgruppe darin schreibt darüber, dass die Körperpflege, die Hautpflege ein grundlegendes Wissen von Pflegefachpersonen ist. Und um jetzt ganz konkret Ihre Frage zu beantworten, es hier um neueste wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die sich über mehrere Qualifikationsprofile hinweg bewegt. Das heißt, die Aufgabe einer Pflegefachperson ist zunächst festzustellen, liegt eine einfache und stabile Pflegesituation eines Menschen mit Pflegebedarf vor. Wenn das so ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sich zum Beispiel unter Anleitung selber Körper pflegen kann, kognitiv folgen kann, kommunikativ ihre Bedürfnisse äußern kann und auch hören und verstehen kann, was die Pflegende zu ihr sagt, dann kann die Pflegefachfrau, der Pflegefachmann die Aufgabe an eine Pflegeassistenz, und da haben wir ja jetzt mit dem neuen Pflegepersonalbemessungsinstrument in der stationären Langzeitpflege 3 Qualifikationsniveaus, zu denen wir wahrscheinlich später noch kommen werden. Und sie delegiert diese Aufgabe an eine Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz oder eine angelernte Helfende. Aber sie hat immer die Gesamtverantwortung im Blick. Die Hautpflege, die Körperpflege ist eine Aufgabe, die in der Planung und in der Evaluation eine Vorbehaltsaufgabe ist und damit der Pflegefachfrau, dem Pflegefachmann unterliegt.
Oh ja, aber stimmen Sie dem so zu? Und vor allen Dingen, die Frage ist ja auch, was für ein Bild liegt in der Gesellschaft vor, überhaupt bei uns? Gibt es denn Menschen, die bereit sind zu sagen, ich nehme ein Studium auf mich und mache nicht nur eine Ausbildung, ich studiere auch Pflege und arbeite trotzdem aber weiterhin am Bett?
Ich würde sagen, muss man zuerst den Begriff Pflege, wie die Frau Bensch, das nochmal hoch erheben und dann sagen, Pflege ist nicht nur Waschen. Und dann erreichen wir alle Punkte wieder. Das heißt, wenn die sehen, weil sie sollen auch sehen, Studierende, dass es auch einen Status in diesem Begriff. Also wenn ich eine Pflegekraft bin, das ist auch für mich das wie eine Pflegedienstleitung, wie einen Rechtsanwalt, also nicht nur Pflege waschen. Und wenn wir diesen Status erreichen, diesen Luxusstatus, also egal ob das ist, trotzdem, wir sind Menschen und wir wollen halt nur zeigen, diese nochmal zum Maslow-Pyramide, das ist Verwirklichung von mich selbst, also ich habe das erreicht, wenn wir das, trotzdem die Menschen, die haben das, diese Bedürfnisse, dass ich habe was erreicht und wenn wir diese Begriffe Pflege auch so einen Status geben würden, dann werden die dafür bereit, das würden die wertgeschätzt, wenn die empfinden diese Wertschätzung, was die machen. Und das erreichen wir, wie die Frau Bensch gesagt hat, wenn die Pflege wird das gesehen, nicht nur reine Waschen. Dass es Pflege bedeutet, dass es alle Kompetenzen in einem. Und das ist zum Beispiel, was ich kritisiere, die Generalistik-Ausbildung. Die hetzen die Schüler in alle Bereiche, Pädiatrie, in der Pflege. Die haben keine Zeit für sowas, dass es was ist, Pflege zu sehen und zu waschen, was bedeutet Aktivierungspflege und so weiter, sondern ich muss halt jetzt Spritzen, Medikamente richten und dann Tracheostoma versorgen, Gepäckversorgung und so weiter. Und das ist nicht unsere Kernaufgabe. Ja, dann kommen die und dann denken die, ha, ich will das nicht, ich komme nicht für die Pflege, ich komme für, denke ich, da komme ich zum Schritt und sage ich, nee, sie sind in den falschen Beruf, dann müssen sie Medizin studieren. Unser Beruf ist Pflege, Mensch zu sehen, wo ist sein Bedarf. Diese Spritze und so weiter, er kann zum Arzt gehen in eine Sprechstunde und kriegt seine Spritze, fertig. Aber unsere Tätigkeit, unsere Kernaufgabe ist, die Menschen zu pflegen. Und sie sollen diese Wertschätzung finden, die Schüler oder die Azubis oder die Studierende nachher. Das heißt, das stimmt. Pflege hat eine Wertstellung in unserer Gesellschaft. Ohne Pflege geht's nicht. Und dann würden die bereit für alles, weil dann kann man, es geht nicht nur um Vergütung, es geht immer um diese Wertschätzung, was die machen.
Also die Wertschätzung spielt auch wirklich eine große Rolle dann dabei. Aber natürlich auch der Punkt, den Sie auch eben erwähnt haben, die Vergütung. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich eine Ausbildung beginne und dort schon ein kleines Gehalt bekomme oder ein reines Pflegestudium und gar keine Vergütung. Aber das soll sich ja jetzt eventuell auch ändern. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen.
Genau, wie die Frau Bentsch gesagt hat, durch diese Pflegestärkungsgesetz bzw. Berufsgesetz, da wollten die als anstreben, dass es den Pflegestudium auch ist, es finanziert zu werden bzw. vergütet zu werden. Deswegen, also ich glaube, der Frau Bentsch ist es die Expertise in diesem Bereich mehr als ich, ich bin mehr in der Praxis. Aber ich finde, dass es auch löst ein Problem für die Studierenden, weil die wollen, also dass ich den Beruf Pflege liebe oder dass meine Leidenschaft reicht nicht allein, dass ich jetzt irgendwie ich habe auch Verpflichtungen, Miete und so weiter und die brauchen halt diese Unterstützung. Und ich finde, das ist auch gerecht für denen auch, dass die, das ist auch ein kleines, so eine Hoffnung, dass es hier für denen eigentlich, wir wollen euch in der Pflege und wir unterstützen euch tatsächlich.
Frau Bentsch, wollen Sie noch was ergänzen?
Ich möchte kurz ergänzen zum Thema, du willst ja nur weg vom Bett und das Thema Geld zu diesen beiden Punkten. Das Thema, du willst ja nur weg vom Bett, ist eine häufig gehörte Aussage der Studierenden und ist aber zwangsläufig auch darauf zurückzuführen, dass es noch ungenügend Aufgabenfelder für akademisierte Pflegefachpersonen gibt und dadurch automatisch der Weg in die leitungs- oder pädagogische Funktion kommt, sie aber sehr gerne in der direkten Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf bleiben möchten. Also damit der Aufruf an die Leitungen schafft Aufgabenfelder für akademisierte Pflegefachpersonen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass Geld allein löst nicht das Problem der Anerkennung innerhalb der Pflege und auf die Pflege, sondern es braucht das Sinnstiftende der Pflege. Und Menschen, die in der Pflege arbeiten, unabhängig von ihrem Qualifikationsniveau, möchten am Ende des Tages erkennen, was habe ich heute geleistet, wie habe ich heute gewirkt. Und dieses Sinnstiftende möchten Sie sowohl innerhalb der Pflege erkennen, als auch das nach außen tragen, beziehungsweise von der Gesellschaft von außen anerkannt bekommen.
Genau, wie Sie sagen, der Appell an die Einrichtungen, natürlich muss sich auch am System generell dann was ändern. Die Einrichtungen haben ja auch nur einen gewissen Spielraum und haben die Aufgaben, die sie erledigen und natürlich auch den finanziellen Rahmen und die vorgegebenen Regelungen, aber man sieht es ja in anderen Ländern, wie es dort funktioniert. Da könnte sich Deutschland wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel auch dran nehmen. Leider sind wir jetzt wirklich mit der Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Deswegen kommen wir auch schon zu unserer Schlussrubrik. Und da würde ich Sie beide, da fangen wir mit Frau Jaber an, einmal bitten. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Minute mit unserem Bundesgesundheitsminister Herrn Lauterbach. Auch unabhängig von dem Thema oder was Sie wollen, bitte nur ganz kurz, was würden Sie ihm gerne gerade sagen im Hinblick auf die Pflege?
Ein Hinblick auf die Pflege ist, dass die Pflege alles Kernaufgabe zu sehen und dass es, ich meine damit, dass es diese unbürokratische Hilfe einfach zu abschaffen für die für pflegebedürftige Menschen und für die ihre pflegende Angehörige und für uns alles auch Einrichtungen. Das heißt, für mich wenn jemand pflegebedürftig würde, das ist die einzige Terror oder Terror bei denen ist das, was habe ich von Anspruch Wo hole ich Hilfe? Bei wem kann ich mich anwenden? Bevor ich überhaupt komme zu jemand, das zu mir kommt, also muss ich zuerst jetzt meine Ansprüche verstehen und wissen, wo sind meine Ansprüche. Also einfach für die Leute, ich gebe es Ihnen ein ganz, ganz banales Beispiel. Es gibt in den Pflege diese Entlastungsbetrag, 125 € im Monat. Die müssen das immer nur 125 € im Monat, mehr nicht. Das heißt, die Kasse erstattet mehr nicht alles 125 €. Warum kann man das, diese Budget nicht flexibel machen? Insgesamt 1.500 für das ganze Jahr. Und dann sagt man, okay, diese Mensch, ihre Sohn ist nicht da, und dann kann man das einsetzen in der Pflege. Sondern immer diese Bürokratie ist es richtig eine große Hürde für die Menschen und für uns auch.
Frau Bensch, Ihre Minute mit Herrn Lauterbach.
Ich habe einige wenige Sätze, 4 bis 5. Einmal, die Pflege, die professionelle Pflege ist das Rückgrat der Gesundheitsversorgung in der Bundesrepublik Deutschland sowie in jedweden Staat auf dieser Welt. Die Pflege braucht und sie hat intelligente, empathische und leidenschaftliche Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, die eine hochkomplexe und verantwortungsvolle professionelle Pflege durchführen. Sie haben im Kern den Auftrag der Fürsorge, und wenn die professionelle Pflege fehlt, dann erkranken Menschen, dann kostet das die Bevölkerung, die Ökonomie, die Wirtschaft das Zigfache von dem, was es jetzt kostet, und dann sterben Menschen. Und er möge bitte das bedenken und sich hier einen BeraterInnenstab schaffen aus PflegewissenschaftlerInnen und GesundheitswissenschaftlerInnen, die genau nach diesen Prämissen ein Gesundheitsversorgungskonzept und gesetzliche Richtlinien schaffen, entwickeln und zur Verabschiedung bringen.
Wunderbar, deutliche Worte. Vielen Dank dafür. Das ist ja auch wichtig. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden für das sehr interessante Gespräch, Frau Bensch, Frau Jaber. Ein wichtiges Thema, bei dem noch ein bisschen was passieren muss hier in Deutschland in der Pflege. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie etwas mitnehmen konnten für sich selbst, für Ihre Arbeit, vielleicht selbst überlegen, ein Studium aufzunehmen. Und bedanke mich fürs Zuhören heute. Wenn Sie selbst gerne etwas zum Thema sagen möchten, zu unseren Gesprächspartnerinnen, oder auch selbst ein Thema haben für den Podcast hier, dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir sind über die sozialen Medien, über Facebook und Twitter erreichbar, die Redaktion Altenheim, Altenpflege und häusliche Pflege. Oder Sie schreiben mir direkt eine E-Mail an Friederike, das ist friederike.schild. schild@vincentz.net. Ja, vielen Dank nochmal für das tolle Gespräch heute, und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.